Auto, Motor und Sport erklärt.
Der Motorsport soll ja bekanntlich dafür da sein, um innovative Technik auf die Straße zu bringen. Aber irgendwie ist es ja nicht immer ganz so klar, ob das so wirklich klappt. Weil so ein Formel-1-Renner oder so ein DTM-Wagen, die fahren meistens nicht so richtig auf der Straße. Bis jetzt. Denn Mercedes hat genau das versucht mit dem AMG One und hat einen Formel-1-Antrieb auf die Straße gebracht. Und wie das genau funktionieren soll, wie das fährt und was das genau ist, das weiß mein Kollege, der Paul Englert. Und der ist heute da und wird uns genau das erzählen. Deswegen, hallo Paul, schön, dass du da bist.
Hi Luca.
Vorneweg, AMG One, wirklich ein Antrieb aus der Formel 1 in einem Straßenauto?
Ja, das ist wirklich so und wirklich erstaunlich, dass Mercedes, gerade so eine Firma wie Mercedes, sowas gemacht hat. Also man erwartete sowas ja eher von irgendeiner Bastelbude aus Großbritannien. Mhm. Witzigerweise, das Auto wird tatsächlich in Großbritannien gebaut, aber nicht in der Bastelbude, sondern bei Multimatic. Das ist ein kanadischer Spezialist für Kleinserien. Die haben zum Beispiel auch den Valkyrie, bauen die, Ford GT haben sie gebaut. Ja, man erwartet sowas nicht von Mercedes, von so einem Großkonzern wie Daimler. Aber die haben sich das tatsächlich irgendwie überlegt, damals, 2016, 17 war das so, nach den ganzen Erfolgen in der Formel 1, wir wollen so einen Formel 1-Antrieb auf die Straße bringen.
Okay.
Und dann ging's los.
Damit alle mal auf dem gleichen Level sind an Wissen, kannst du das Auto mal so ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten packen?
Ja, das Auto ist recht lang. Also man kann zum Beispiel hier mal sagen, das ist 4,83 Meter fast lang, wiegt ziemlich viel, fast 1,7 Tonnen, voll getankt, ohne Fahrer. Ja, das kommt daher, dass man ziemlich schnell festgestellt hat, wenn wir diesen Formel-1-Motor da einbauen, auch mit den zwei Elektrohilfsmotoren, einer treibt ja den Turbolader an mit 90 kW, der andere mit 120 kW sitzt auf der Kurbelwelle, so wie das in der Formel 1 auch ist, dann werden wir wirklich in diesem Hypercar-Haifischbecken nicht wirklich bestehen. Also da gibt's andere, die werden dann deutlich schneller sein. Also, was machen wir? Wir geben dem noch ein bisschen mehr elektrische Kraft, und zwar in Form von zwei E-Motoren an der Vorderachse, rechts und links, jeweils 120 kW stark. Die brauchen natürlich auch Energie, und die kommt aus einem 8,4 Kilowattstunden großen Akku, der sitzt hinter der Vorderachse. Das wiegt natürlich alles ziemlich viel, und ja, dadurch hat sich das summiert, und wir haben mal geschaut, so ein Formel-1-Auto hat ein Mindestgewicht von 795 Kilo. Das ist doppelt so viel.
Ja, also mehr sogar, wenn man dann bei 1,7, 1,8
genau.
ist. Also ist heftig. Sonst Leistungsdaten, Drehmoment, PS, kW, ist ja bei so Mischantrieben auch immer ganz interessant.
Genau, ich hatte ja gerade schon zu den E-Motoren gesagt, was die so leisten. Also der Verbrenner alleine, der leistet 574 PS, also sieht man schon, also so viel ist das gar nicht. Aber das Auto oder beziehungsweise der Motor, der Antrieb soll ja auch halten. Also der Privatkunde kann ja nicht irgendwie alle 5000 Kilometer zum Service und das Ding revidieren lassen. In der Formel 1 ist das anders, wobei inzwischen müssen die Motoren auch ein bisschen länger halten als früher. 574 PS leistet das Aggregat. Zu den Drehmomentwerten, da schweigt sich Mercedes so ein bisschen aus. Man kann sagen, ziemlich viel. Sehr, sehr viel. ja, wir sprechen hier über eine Systemleistung von 1063 PS bei 9000 Touren des Verbrenners, wobei man da auch noch anmerken muss, das Ding kann maximal 11.000 drehen, und das ist schon echt faszinierend. Also es gibt
super krass.
Ja, es gibt wenige Aggregate, die so hoch drehen dürfen. Also von Porsche kennt man es ja von den GT-Modellen, die drehen mal so um die 9. Das ist schon bestialisch, aber in dem Fall hier ist das ist nochmal eine Stufe höher, und gerade aus diesem kleinen Motörchen, ich meine, wir sprechen über 1,6 Liter Hubraum, ein Sechszylinder V-Motor, das ist wirklich nicht groß, und ja, das ist schon echt genial, wenn der wirklich so ab 9, 9,5 nochmal so eine Stufe zündet und dann bis 11 dreht, phänomenal.
Krass. Du bist jetzt auch gefahren. Kannst du noch so ein bisschen was zu dem Thema Fahren sagen? Fährt sich's denn? Bist du schon mal irgendwie Formelfahrzeug gefahren? Fährt sich's wie so ein Formelfahrzeug?
Ich bin tatsächlich noch nie ein Monoposto gefahren, wobei, ja, nicht ganz richtig, also kein modernen. Ich bin letztes Jahr mal tatsächlich ein Formel-1-Auto gefahren, aus den 80er, Anfang der 80er Jahre. Das ist dann so ein bisschen wie Go-Kart in ganz groß und ganz, ganz schnell. Aber das ist jetzt hier schon ein Straßenauto. Also das Auto, das darf man nicht falsch verstehen, das fährt ganz normal. Und zwar auch rein elektrisch. Wir haben ja eben gesagt, 8,4 Kilowattstunden Akku, die zwei E-Motoren vorne. Mhm. Das Ding kann 18 Kilometer rein elektrisch fahren. Also taugt auch wirklich für die Großstadt.
Also,
wenn man
also
da
wie ein Hybrid, eigentlich wie ein Plug-in-Hybrid so von 2017, als die
es gesagt haben. Ja, es ist ein Plug-in-Hybrid. Du kannst das Auto aufladen, Leider dauert das ein bisschen lang. Man sagt ja, glaube ich, 3,5 Stunden für eine Vollladung. Ja, das ist, wow, ist nicht so der Wahnsinn. Geht schneller. Ich habe das auf dem Nürburgring ausprobiert. Der Akku war leer. 2 Runden Grand Prix-Strecke, entsprechend ungefähr 10 Kilometern. Die Drehzahl also bei 6000 halten im Sportmodus. Akku voll. Das geht rapzapp. Das ist schon echt verrückt, ja.
Okay, krass. Spannend. Du hast gerade eben schon angesprochen, das Auto soll halten. Es ist ein straßenzugelassenes Auto. Es soll ein Straßenauto sein. Wie stelle ich mir das innen vor? Also fangen wir von innen nach außen an. Ich setze mich rein und dann habe ich ein ganz normales Mercedes-Lenkrad, ein Infotainment-System und dann kann ich Hey Mercedes sagen und dann trillert dir irgendeine nette Stimme entgegen mit, was möchtest du tun, wo möchtest du hinfahren? Oder wie nah Serie sind wir?
Das ist schon alles ziemlich nah. Hey Mercedes habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Weiß ich gar nicht, ob es geht. Aber wenn du dich reinsetzt, ist erstmal, du sitzt unheimlich tief, mhm, und zwar ins Monocoque eingebettet. Du hast, also das ist alles aus Carbon und du hast keinen richtigen Sitz. Du sitzt wirklich in einer Mulde und witzigerweise der Hintern ist ungefähr auf der Höhe der Pedale. Die Pedalerie ist zum Beispiel auch verschiebbar. Also der Sitz ist nicht verstellbar. Okay. Du kannst die Pedalerie zu dir holen oder wegdrücken, so wie es dir gerade passt. Witzigerweise das Lenkrad sieht so ziemlich nach Motorsport aus, so ein rechteckiges Ding mit ganz vielen Knöpfen dran. Aber im Prinzip ist es schon ein Mercedes-Serienlenkrad. Du siehst da auch so ein paar Schalter, die kennst du aus der Großserie. Und das Ding ist elektrisch einstellbar, also auch ganz witzig. Die Lehne ist schon irgendwie eine Sitzlehne, ja, die ist da dran angedockt und auch zweifach einstellbar. Aber du sitzt da schon ziemlich motorsportmäßig drin. Allerdings mit ziemlich viel Platz. Also ich meine, müssen zwei Leute Platz finden und den hat man auch. Gibt nicht wirklich Ablagen, also das ist alles sehr, sehr spartanisch.
Aber kein Cupholder.
Es gibt keine Cupholder, es gibt aber zwei Fächer, da kann man den Schlüssel und vielleicht Portemonnaie und so ein paar andere Sachen ablegen. Aber viel mehr gibt's da nicht. Aber das ist alles sehr schön ausgekleidet mit Carbon, mit Alcantara. Das sieht nett aus und ja, verbreitet schon so ein Motorsport-Flair.
Cool. Okay, und jetzt eins weiter. Du bist gefahren. Ich habe das Video dazu gesehen. Könnt ihr euch auch anschauen auf YouTube und auf Automotor und Sport.de natürlich. Man sieht dich fahren und es sah aus, als wärst du immer wahnsinnig schnell. Vor dir ist Bernd Schneider gefahren, DTM. Rekordweltmeister, glaube ich sogar. Keine Ahnung, ob
das so ist. Rekordchampion auf jeden Fall, genau.
Ob jemand schon mehr Titel geholt hat als er. Und er fuhr in, was war das? War das ein C3? Nee, das war irgendwas Größeres.
Der ist den AMG GT Black Series gefahren, also die Speerspitze der GT-Reihe, was schon echt ein Hammer ist, das Ding.
Also
ein
schnelles Auto?
Genau, das habe ich vor einem Jahr auch am Nürburgring an derselben Stelle, übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt hatten, wir sind auf der Nürburgring Grand Prix Strecke gefahren. Dort bin ich diesen Black Series auch gefahren und dem kommt die Strecke echt zugute, weil das Auto hat echt eine sehr, sehr hohe Aero und ist aber leicht und zwar viel, viel leichter als so ein AMG One mit 1700 Kilo. Also wir sprechen hier so um 200, 300 Kilo weniger Gewicht. Das ist schon ganz ordentlich.
Ja. Aber worauf ich noch sollte, du bist dem Schneider gefühlt die ganze Zeit am Arsch geklebt. Und es war so mit, es fühlte sich ein bisschen an wie so ein 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, wo dann die Kleinen irgendwie den Großen im Weg stehen. So, mach mal frei jetzt.
Ja, ganz so war es nicht, weil, wie gesagt, der Black Series hat auch ziemlich viel Aero und gerade in den engen Kurven zählt die Aerodynamik nicht so stark. Also da ist eher Gewicht gefragt und ein vernünftiges Fahrwerk und solche Dinge. Und da sind die Autos ja gleich schnell, beziehungsweise ich würde sagen, der Black Series ist da vielleicht sogar an einigen Stellen sogar noch ein bisschen zügiger. Und der Bernd, der weiß ja, was er tut, der hat wirklich das Auto ausgequetscht. Da war ich sehr beruhigt. Ich dachte schon, der macht eine Kaffeefahrt. Nee, das war schon echt ernst. Aber auf den Geraden natürlich, klar. Wenn du dann durchlädst, dir die volle Power abrufst, in dem AMG One, dann Start-Zielgerade bei der Hälfte habe ich dann das Tempo rausgenommen, sonst hätte ich immer im Kofferraum gehangen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Auf der Bremse ist das Auto, das muss man auch nochmal erwähnen, auf der Bremse ist das wirklich auch echt phänomenal. Also das Bremspedalgefühl ist so ein bisschen diffus, weil wir haben ja immerhin hier ein Plug-in-Hybrid, das heißt die Recoup arbeitet da auch mal mit ein bisschen mit
das
rein.
Das hat auch so ein Überblenden, wie wir es aus den Serienfahrzeugen auch
kennen. Genau, nicht ganz so krass, aber man merkt es schon, es ist jetzt nicht so ein Pedal, wo du einen sehr schnellen, harten Druckpunkt hast, du musst schon ein bisschen reindappen. Aber dann funktioniert es echt gut und du hast ein super Gefühl und vor allem die Bremskraftverteilung stimmt. Also das heißt, du kannst wirklich spät bremsen, in die Kurve reinbremsen. Das Auto unterstützt da unheimlich.
Und ansonsten, du sagst es gerade schon, in der Kurve ist es ein bisschen schwer, da merkt man das Gewicht dann und alles, Fahrwerk auch. Hat das Teil irgendeinen Serienbezug außer den Stern vorne drauf?
Ja, noch nicht mal der Stern vorne drauf, weil der Stern vorne ist lackiert, wie in der Formel 1. Also wir haben hier gar keinen echten Stern, den haptischen, sondern es ist alles lackiert. auch nochmal klar, ein bisschen weniger Gewicht.
Also, genau. Da kann man dann sparen, wenn man schon die elektrische Lenkradverstellung drin lässt.
Nee, aber das Auto ist insgesamt schon motorsportmäßig aufgebaut. Wir haben hier Pushrod-Dämpfer in Pushrod-Bauweise, also liegende Dämpfer. Das ist schon alles hochtechnisch anspruchsvoll, wo du gerade fragtest, wie fühlt sich das in den Kurven an. Also in den engen Ecken muss man schon wirklich ein bisschen geduldig sein, weil das Auto ist schwer und da merkt man es auch. Mhm. Man muss da ein bisschen warten, bis man wieder rausbeschleunigen kann. Das ist alles nicht unangenehm, aber ja, es geht nicht so flott voran, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie man das vielleicht von einem Monopost und einem leichten Auto kennt. Wenn man dann auf der Geraden ist oder beziehungsweise auch schnelle Kurven hat, wie es Schumacher ist zum Beispiel, schnelle Wechselkurven, da merkst du dann die Aerodynamik. Also wir sprechen hier von in einem Aeropotenzial, das über einem Aeropotenzial eines GT3-Rennwagens liegt. Also ja, das ist schon echt ordentlich. Und das voll auszukosten, ich hatte leider oder zum Glück nur wenige Runden, um das voll auszukosten, sich daran zu tasten, das braucht schon ein bisschen Zeit, weil den mechanischen Grip von den Reifen zu fühlen, da bist du recht schnell dabei, das ist kein Problem. Aber dann das aerodynamische Potenzial wirklich auszukosten und da wirklich an die Grenzen zu gehen, das erfordert schon ein bisschen Mut beziehungsweise Wissen, dass das funktioniert.
Mhm. Mhm, verstehe ich.
Na, das begreifst du im Kopf manchmal erst.
Ja, das genau, das ist halt verlassen auf die Technik. Aber weil wir von der Technik gerade sprechen und von der Aerodynamik. Dieses Auto hat ja eine aktive Aerodynamik. Das heißt, bewegliche Spoiler etc. pp. Per Knopfdruck, wie funktioniert das? Und hast du das ausprobiert? Und wie fühlt sich das dann vor allem an? Also merkt man das direkt?
Ja, das merkt man sofort. Also ich bin dann gewechselt nach ein paar Einrollrunden in die sogenannten Strat-2-Modus, den es auch in der Formel 1 gibt. Also das ist dieser Modus, in dem wirklich die volle Leistung abgerufen wird. Und in diesem Modus öffnet der AMG One vorne diese sogenannten Louvers. Das sind diese Lamellen, die auf den vorderen Radhäusern sitzen. Das heißt, hier findet eine noch effizientere Radhausentlüftung statt und viel mehr Abtrieb an der Vorderachse. Mhm. Hinten fährt dann der Spoiler aus. Das heißt, ich habe eigentlich im normalen Zustand habe ich eine sehr schöne Karosserie eigentlich mit einem fließenden Übergang nach hinten. Mhm. Und dann habe ich so einen Doppelspoiler, der hinten ausfährt, hydraulisch in diesem Strat-2-Modus. Und also ich habe einen großen Spoiler und einen kleinen in dem großen nochmal integriert. Das klingt kompliziert, ist es auch. Und diesen kleinen Spoiler, den kann ich auf der Geraden dann nochmal einfahren. Das ist die sogenannte DRS, genau, und da gewinne ich auf der Geraden, so sagt man mir, ja, bis zu 10 km/h nochmal, je nachdem, wie lang die Gerade ist. Mhm. Und dieser Spoiler fährt aber sofort wieder aus, genauso wie diese Lamellen vorne, die sich einklappen im DRS-Modus, sobald irgendwie so ein bisschen G-Kräfte auf das Auto wirken, seitlich oder längs, also wenn ich bremse oder plötzlich eine Kurve fahre, sofort klappen diese Spoiler wieder aus, um den optimalen Anpressdruck zu bringen. Mhm. Ja, und das merkst du schon. Das merkst du extrem. Ja.
Das stelle ich mir. Also ich hatte noch nie die Gelegenheit. Ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Respekt davor, mit so einem Auto unterwegs zu sein. Aber das stelle ich mir krass vor, wenn du auf einmal dann wieder den Druck auf der Vorderachse hast, den du gefühlt eben noch nicht hattest beim beginnenden Einlenken und sowas. Ist das so oder ist man da relativ schnell drin? Dass man dann weiß, das kommt und das Auto kippt in Anführungszeichen einen Ticken dann in die Aero rein und dann fährt es halt einen Ticken anders.
Na, du hast vor dem Einlenken hast du die Aero ja schon wieder. Also das ist eigentlich kein Problem. Aber wenn du es ausprobierst, dieselben Manöver in einem normalen Modus, im Sport-Race-Modus, wo eben diese Louvers eingeklappt sind und der Flügel auch, dann merkst du da schon einen Unterschied, dass das Auto wirklich mehr über die Vorderachse schiebt. Und wenn man es jetzt mal richtig auf die Spitze treiben würde, dass das Heck dann auch ein bisschen leichter wird. Ja.
Mhm. Okay. Du hast jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, das zu fahren. Was mich noch interessieren würde, es ist ja ein Hybrid, ein Plug-in-Hybrid. Das ganze Thema Rekuperation, segeln wird er nicht können.
Segeln kann er nicht, genau.
Also effizient fahren muss der Sportwagen dann in dem Sinn auch nicht.
Nee, das ist nicht gefallen. Wir sprechen, glaube ich, hier über einen Normverbrauch. Ich glaube, 8,7 Liter, irgendwie sowas, laut WLTP.
Braucht man ja für ein Serienauto.
Genau, ja. Wird mit dem Auto eher selten zu realisieren sein. Ich glaube, die Leute, die das Auto besitzen, die damit öfter fahren, die wollen was anderes als effizient fahren. Aber rekuperieren kann man, genau. Ja, normalerweise kann es bei einem Voll-BEV, bei einem vollelektrischen Auto, kannst du das ja über die Schaltwippen machen. Hier schalte ich tatsächlich über die Schaltwippen, habe aber so einen kleinen Drehregler am Lenkrad und kann da die Rekuperation vierstufig verstellen. Also ich kann sie auch komplett ausstellen,
ja.
Aber das Auto segelt dann nicht. Genau.
Ja, okay, dann hast du die Schleppmomente und alles halt noch.
Genau. Okay. Leichte Schleppmomente, das ist schon ordentlich, aber komplettes Segeln geht nicht. Auch allein wegen des Getriebes glaube ich nicht. Wir haben hier kein Doppelkupplungsgetriebe, das hätte nicht reingepasst. ins lange Heck, obwohl es so lange ist, genau, das Doppelkupplungsgetriebe hat zu groß gebaut. Ein rein sequenzielles Getriebe wäre, ein Renngetriebe wäre, glaube ich, an der Stelle auch nicht das Richtige gewesen, weil es hätte einfach zu oft zur Revision gemusst. Mhm. Also hat man hier ein automatisiertes Schaltgetriebe gewählt von Xtrak. Das wurde mit AMG zusammengebaut und entwickelt. Ja, und das funktioniert hervorragend. Kleiner Kritikpunkt ist, dass das Getriebe oder beziehungsweise die Schaltvorgänge so eine kleine Pause immer bedeuten. Mhm. Das heißt, ich habe so eine kleine Unterbrechung. Also aus der Vergangenheit kenne ich es von einigen Autos, die dann wirklich in dieser Schaltpause auch so ein bisschen Unruhe ins Auto gebracht haben. Also ein Lastwechsel, das ist hier nicht der Fall. Aber wenn ich aus der Kurve raus beschleunige und habe vielleicht einen niedrigen Gang eingelegt, dann muss ich ja hochschalten und das bringt so ein bisschen Verzögerung beim Rausbeschleunigen. Und da könnte man jetzt sagen, okay, das Ding hat so viel Drehmoment, man kann ja einen recht hohen Gang dann fahren.
Ja.
Nee, du musst das Ding schon drehen. Also das muss wirklich, ja, du brauchst die Power. Du brauchst wirklich die Power des Benziners, möglichst bis 11.000, allein wegen des Sounds.
Verstehe. Das kann ich mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Was mich jetzt noch interessieren würde, du sagtest gerade eben, dass das Thema Länge ja da ist, aber kein Platz. Kann ich mir ehrlich gesagt schwerlich vorstellen. Bis du mir im Vorgespräch vorhin verraten hast, kein Platz, weil das Ganze ja straßentauglich gemacht werden musste. Was ist da in dem Heck jetzt versteckt?
In dem Heck ganz hinten versteckt ist ein Riesenpaket aus Katalysatoren. Ich schätze mal, ich habe es mir angeguckt, so 60 Zentimeter lang, vielleicht auch noch ein bisschen länger, ein Riesenpaket aus 4 Metallcuts, 2 Keramikcuts und noch 2 OPFs. Ja, deswegen hat es auch ein bisschen lang gedauert mit der Entwicklung. Man muss dieses Aggregat halt einfach emissionstauglich machen. Also man braucht ja irgendwie den Segen der Zulassungsbehörden. Mhm. Das hat alles ein bisschen gedauert, weil das Teil erfüllt die Euro 6D Abgasnorm. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Formel 1 Motor. Manche werden sagen, ja, das ist der 216er Motor, aber es ist das Reglement von heute. Es ist wirklich entspricht dem, was heute auch noch da verbaut wird und gefahren wird. Und das ist schon echt ganz besonders. Und witzig, wenn man das Auto startet, passiert auch erstmal nichts, weil eben diese 4 Metallcuts vorgeheizt werden müssen auf, ich glaube, es knapp 500 Grad sind es, mit 16 kW Leistung. Das heißt, die werden in einer halben Minute, ein bisschen mehr als einer halben Minute, werden die vorgeheizt, sodass dann, wenn der Verbrenner anspringt, die Emissionen sofort vernünftig gefiltert werden können, sodass das Ding halt zulassungsfähig ist.
Also der glüht quasi wie ein alter Diesel vor.
Der glüht vor, genau. Ich kann dann schon mal elektrisch losfahren, okay. Das kann ich machen. Ich kann auch ein bisschen am Multimedia-System rumspielen. Ich habe hier Navi, Radio, alles mögliche habe ich da drin. Also wie ich das aus einem normalen Mercedes auch kenne. Aber ich muss halt warten, bis der Verbrenner angeht. Aber wenn er dann angeht, gewaltig. Das ist, wo wir vorhin sprachen über den Innenraum. Also komfortabel ist das nicht und das soll es eigentlich auch gar nicht, weil das ist einfach geil. Es ist einfach mega laut da drin und wenn du erstmal losgefahren bist, kannst du dich eigentlich auch nicht mehr unterhalten. Dafür gibt's übrigens, habe ich nicht ausprobiert, aber gibt's so ein Kopfhörer-Funksystem, also dass man sich dann noch mit dem Beifahrer verständigen kann, damit es da keinen Stress gibt, genau.
Bisschen wie auf Motorrad mit so Sozius-Kommunikation. Super spannend. Jetzt noch vielleicht die mit zwei spannendsten Fragen, bevor es in das Fazit dann rübergeht. Hast du eine Zahl zu Thema Preisen, was kostet sowas?
Kann ich dir genau sagen. 2.707.250 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Ich wollte gerade sagen, plus Mehrwertsteuer.
Nee, das ist schon inklusive. Und die gute Nachricht, es gibt noch einen.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie oft wird Mercedes 2,7 Millionen aufrufen können?
Genau, 274 Mal. Das Auto wird 275 Mal gebaut. Das heißt, wer rechnen kann, da gibt's noch einen und der wird versteigert für den guten Zweck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wann und wo, aber schon sehr bald. Genauso bald, wie jetzt die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Also jetzt in diesen Wochen müsste der erste AMG One zum Kunden rollen, übrigens in Deutschland. Das Los hat so entschieden, weil natürlich jeder der Erste sein möchte.
Ja.
Und ich habe mir sagen lassen, so circa 60, ein bisschen mehr als 60 Autos gehen tatsächlich nach Deutschland.
Ah, okay. Dann werden wir die ja hier in rauen Mengen auf Straßen sehen. Zum Abschluss würde mich interessieren, deine Top 3 und Flop 3 zu dem Auto. Gibt's da was?
Top 3 ist auf jeden Fall auf 1 die Technik. Mhm. Dass man es wirklich geschafft hat, so ein Formel-1-Aggregat, ob man das jetzt gut findet oder nicht, in so ein Straßenauto zu kriegen und dann wirklich auch zulassungskonform hinzubekommen, das finde ich ist schon ein Wahnsinnsschritt. Dass das Ganze dann auch noch auf Platz 2 bei mir so perfekt funktioniert, dass es wirklich alltagstauglich ist, dass du damit theoretisch auch einkaufen gehen könntest. Du hast halt keinen Kofferraum, aber okay.
Aber ein Beifahrersitz.
Genau, kannst du da die Sachen unterbringen. Das ist es wirklich phänomenal. Und auf Platz 3, ja, das Fahrerlebnis an sich, das ist schon genial. Also einfach diese 11.000 Touren, dieser Krach, der das Ding im Innenraum macht, von außen übrigens recht leise. Also wenn das Ding losfährt mit aktivem Verbrenner, es klingt so ein bisschen nach Formel 1 wirklich. Dieser helle, hochfrequente Ton, eher ein bisschen so gedämmt. Das kennt man ja so ein bisschen aus dem Fernsehen auch, von der Rennstrecke. Das klingt schon ähnlich. Mhm. Flop 3, ja schade, dass es wirklich ein automatisiertes Schaltgetriebe ist. Ich finde, das bringt so ein bisschen Unruhe ins Auto.
Was hättest du
gewünscht? Ein bisschen unrund. Ein Doppelkupplungsgetriebe wäre natürlich an der Stelle. Ein sequenzielles wäre noch geiler gewesen, weil eben noch mehr Bezug zum Rennsport. Aber klar, irgendwo muss man Kompromisse eingehen. Das funktioniert halt doch nicht. Flop 2, Gewicht. Ja, okay. Man musste halt das Auto elektrifizieren in einem gewissen Maße, um wirklich Leistung zu bringen, um nicht wirklich völlig abzustinken gegen andere Hypercars, die nun mal leichter sind und ähnlich viel Leistung haben. Ja, ist halt so, aber ja, finde ich eigentlich gar nicht so dramatisch. Und ein Flop 3 fällt mir spontan gar nicht ein. Also ich finde das Auto so eigentlich ziemlich cool, wie sie es gemacht haben.
Alles klar. Das heißt, die Frage, die ich mir ganz, ganz zum Schluss aufgehoben habe mit, ob sich's gelohnt hat, die brauche ich, glaube ich, auch gar nicht mehr stellen. Du sagst wahrscheinlich ja.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch cool, dass wirklich jemand sowas gemacht hat. Ich habe es eingangs gesagt, man erwartet eher sowas von einer Bastelbude. Und dass so ein Großkonzern wie Daimler mit diesen festgefahrenen Strukturen das macht, finde ich wirklich klasse. Okay, es war AMG, muss man dazu sagen. Vielleicht ein bisschen agiler, was viele Prozesse betrifft. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn wahrscheinlich AMG nicht so viel Geld daran verdienen wird, weil die Entwicklung hat bestimmt richtig viel gekostet.
Mhm. Das glaube ich auch. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ich fand es super, super spannend. Vielen Dank, Paul, für all die Insights und Infos rund um den AMG One. Wenn ihr noch Fragen habt, speziell an den Paul zu dem Auto, dann schreibt uns gerne an podcast-ams@motorpresse.de. Ich leite es direkt weiter und dann kriegt ihr auch garantiert eine Antwort. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen kommen wir wieder mit Auto, Motor und Sport erklärt. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Du vielleicht auch mal wieder, Paul.
Ich hoffe es.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.